Weggesuchtet. Der Radio Hamburg Kino- und Serienpodcast mit Insider Christian Aust.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Weggesuchtet. Und ich habe heute einen Gast in meiner Weggesuchtet-Lounge, auf den ich mich sehr gefreut habe, weil es gibt, ich meine, wenn ihr regelmäßig hört, wisst ihr, im Cannes-Spezial-Podcast war ja auch schon. Aber ansonsten gibt es ja immer nur einmal im Jahr so die Gelegenheit, wirklich zu reden, weil es ist Albert Wiederspiel, Chef von Filmfest Hamburg, der uns heute hier besucht. Schön, dass du da bist, Albert.
Hallo, freut mich auch.
Und ja, es geht ja wieder los am Donnerstag, 27. Mal Filmfest Hamburg vom 26. September bis 5. Oktober. In vielen verschiedenen Kinos hier in der Stadt, unter anderem, natürlich nicht unter anderem, das sind ja die Kinos, das Metropolis Passage, Cinemax, Dammtor, Abaton und Studio-Kino. Albert, wir können ja sagen, es ist heute noch Montag, ne? Also bevor es losgeht. Wie ist dein Nervenkostüm gestrickt so kurz vorher? Sagst du, ich habe das jetzt schon so oft gemacht. Dann wie viel das Mal ist es jetzt eigentlich? Entschuldige.
Ich muss immer zählen. Ich glaube, ja, es ist das 16.
Ja, weil du machst das jetzt nämlich schon so lange.
Genau, ich mache das schon ziemlich lange. Ich glaube, es ist das 16. Und ob man die Nerven behält... Ja, einerseits, es gibt selbstverständlich eine, Gott sei Dank, eine kleine Routine da drinne. Mhm. Aber es ist de facto jedes Jahr völlig anders und es ist de facto ein neues Spielchen jedes Mal. Es ist ein neues Team oder fast ein neues Team jedes Mal. Es sind sowieso ganz andere Filme, dadurch ganz andere Gäste. Also am Ende wiederholt sich doch relativ wenig, außer so eine feste Struktur.
War das jetzt ein struppiger Jahrgang, also ein schwieriger Jahrgang? Es gibt ja bestimmt so Jahre, da sagst du so, ey, das war ja, ging alles geschmeidig, es war einfach. Und dann gibt's ja bestimmt auch so Jahre, da muss man alles mühsam irgendwie zusammenzimmern und bis zum Schluss noch die Sperrholzplatte irgendwo drauf. Ich sag jetzt mal im übertragenen Sinne. Was war das für ein Jahrgang?
Das so genau kann ich das am 6. Oktober sagen, wie das dann war. Mhm. Aber ich würde sagen, so von Vorbereitung her, sagen wir vorsichtig, es war jetzt nicht das allergrößte Filmjahr der Geschichte. Wir hatten 2018, fand ich damals, ein außergewöhnliches Jahr. Das haben wir auch in Cannes gemerkt. Du hast vorhin Cannes erwähnt. Cannes 18 war ja so ein Feuerwerk an fast Meisterwerken. Jeden Tag ein Meisterwerk, du meine Güter. Das war es nicht in 19. Ich finde, Cannes ist ja so das Barometer für uns alle. Das zeigt ein bisschen so State of the Art von Film. Und ich fand, 19 war ein solider Jahrgang in Cannes. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jeden Tag ein Meisterwerk gesehen hat. Und ich finde, wir haben trotzdem ein super Programm zusammen gebraut. Man muss halt mehr suchen. In den Schwächenjahrgängen musst du eifriger suchen als in den Superjahrgängen.
Man muss mehr Steine umdrehen, man muss mehr
Ich sage Goldadern. Immer, es sind mehr Austern als Perlen. Es sind halt viele Austern, die wir öffnen müssten, um diese 144 Perlen zu finden.
Es gibt ja immer diese klassischen Fragen an den Filmfestchef, so die Statistik, das müssen wir einmal kurz abhaken. Wie viele Filme sehen wir jetzt in den Tagen? Wie viele
jetzt kommen die ganzen Zahlen. Ja. 144 Filme sind das, 144 Langfilme. Ja. Davon sind 29 Premieren, darauf sind wir stolz, weil ich finde, das gehört quasi zum Filmfest. Also Filmfestivals sind dafür da, um Nachwuchstalente zu entdecken und neue Regietalente dem Publikum vorzustellen.
Das sind Debütfilme, ne?
Also Debütfilme, 29 Debütfilme und 16 Zweitfilme. Mhm. Das ist auch eine gute Zahl. 32 von den 144 Filmen haben einen deutschen Verleih. Das heißt, die werden ins Kino gebracht. Alle anderen voraussichtlich nicht. Die gibt es de facto nur bei Festivals zu sehen. 38 Filme sind von Regisseurinnen. Darauf sind wir stolz. Es gibt ja Festivals, wir brauchen ja keinen Namen nennen. Neulich war ein Festival da mit, glaube ich, 2 Frauen im Wettbewerb, wo man sich wundert, weil es fehlt wirklich nicht an Regisseurinnen
zur Zeit. Wir können es ja mal sagen. Es war Venedig und das war ja auch ein Riesenthema.
Christian hat es gesagt, ich nicht.
Ja, nee, es war vor allen Dingen auch so in der Mischung. Es gab ja noch andere Reizthemen in Venedig. Und wenn man dann auch noch zusätzlich zu diesen Reizthemen, sage ich jetzt mal, also Polanski im Wettbewerb und Nate Parker, wenn man dann auch noch keine Frauen im Wettbewerb hat, dann wird es natürlich irgendwie schwierig.
Er hatte ja 2, aber es ist ja tatsächlich, es gab wunderbare Filme von Regisseurinnen in den anderen Sektionen, wo man sich fragt, warum hat er das nicht in den Wettbewerb genommen. Also man versteht das nicht, aber okay, wir haben 38 Regisseurinnen, darauf sind wir ganz stolz und das Ganze, das will ich auch dazu sagen, ohne dass wir es explizit danach suchen, das ergibt sich ganz klar. Es gibt sehr, sehr viele Regisseurinnen da draußen. Mhm. Es ist lustig, weil vor 20 Jahren waren es ja Einzelfälle und heute ist das de facto ein fast weiblicher Beruf geworden. Mhm. Oder mindestens halbe-halbe, würde ich sagen. Also wir nähern uns halbe-halbe. Das ist ja eine, es gibt ja eine Initiative für 50-50 mal 2020, dass wir in 2020 bei 50% alle ankommen. Und ich finde, wir sind auf einem guten Wege. Mhm. Also so. Zurück zu den Zahlen. 88 Filme aus den 144 sind auf Deutsch oder mit deutschen Untertiteln. Darauf sind wir auch stolz. Mhm. Weil wir selbstverständlich wissen, dass es für das Publikum leichter ist, wenn es zumindest deutsch untertitelt ist.
Ja, klar.
Deshalb investieren wir relativ viel Geld in deutsche Untertitel. Und das ist doch ein guter Service für die Zuschauer.
Unbedingt. Und deswegen seid ihr ja auch so, ihr wächst ja als Publikumsfestival jedes Jahr. Ihr habt ja jedes Jahr mehr Zuschauer. Ne?
Ja, das tun wir, aber das muss man auch relativieren. Das tun alle Festivals in der Welt. Festivals haben Hochkonjunktur und es ist lustig, in Anführungszeichen, weil die Kinozahlen zumindest in Deutschland ja einen Negativtrend folgen, aber die Festivals haben positiven. Das heißt, das, was die Festivals bieten, das heißt ein kuratiertes Programm mit einer eigenen Handschrift, mit Gesprächen, Diskussionen, die Möglichkeiten, die Filmemacher kennenzulernen, das zieht die Leute ins Kino. Das ist das, was man will. Offensichtlich ein bisschen mehr als der normale Kinobesuch.
Wir haben dieses Jahr auch eine Weltpremiere in Hamburg. Also wir haben ja schon öfter mal Weltpremiere. Aber die Deutschstunde.
Ich glaube, wir haben mehrere.
Ja, aber
in diesem Fall Deutschstunde.
Also ich wähle jetzt mal einen prominenten Film, hier zum ersten Mal gezeigt wird. Mhm. Deutschstunde, Christian Schmucho. Wenn jetzt Menschen sagen, Christian Schmucho, wer war das nochmal? Also populär gerade mit Bad Banks. Das war wohl sein großer Durchbruch auch als Serienmacher. Und es ist die Verfilmung natürlich des gleichnamigen Romans von Siegfried Lenz aus dem Jahre 1968 mit Tobias Moretti und Ulrich Nürten ja in den Hauptrollen. Und es gab ja schon mal eine Verfilmung, 71. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe sie nie gesehen.
Ich habe neulich geguckt, ich glaube, es gab schon mehrere. Es gab schon ein paar. Es gab auch eine ganz bekannte, offensichtlich Fernseh-WDR-Verfilmung.
Die ja, es kamen noch Fernsehprojekte.
Genau,
noch dazu,
ne? Also ja, genau. Es gab schon mehrere. Ja, toller Film. Mich freut es, dass Christian Schmucho diesmal wirklich einen großen Kinofilm gemacht hat. Er hat ja früher öfter schon Fernsehen gemacht und diesmal
Tatort hat er auch gemacht.
Genau, er war schon sehr oft zu Gast bei uns mit verschiedenen Fernsehformaten. Aber diesmal hat er wirklich einen großen, sehr bildgewaltigen Kinofilm gemacht. Ich finde Deutschland ein gelungener, sehr gelungene Romanadaption. Mir gefällt, muss ich sagen, vor allem die Tatsache, dass es ein Film geworden ist über Kunst in autoritären Zeiten, in Diktaturen. Es ist nicht ein Film über einen bestimmten Maler, wie vielleicht der Roman ist. Mhm. Hier redet man, ist es eher ein bisschen abstrakt. Es ist ein Künstler während der Nationalsozialismus und das ist ihm gut gelungen. Er hat sogar eigene Bilder malen lassen. Das sind nicht die Bilder von dem Maler, an den wir alle denken in der Zusammenhang, sondern er hat eine eigene Bildwelt dafür kreiert. Er hat dadurch den Roman von Lenz ein bisschen aktualisiert fast, finde ich. Und es ist wahnsinnig gut geworden. Tobias Moretti und Ulrich Nöten, falls jemand Zweifel daran hatten, sind ganz großartige Schauspieler.
Ja, unbedingt. Und wir können ja noch mal kurz erklären, es geht also tatsächlich im Nationalsozialismus um zwei Freunde eigentlich, die früher mal befreundet waren. Es gibt den Maler, also Tobias Moretti spielt ihn, und Ulrich Nöten, der eigentlich der Dorfpolizist ist, aber seine Kompetenz dann in Zeiten des Nationalsozialismus übereifrig, also ausübt. Und es gibt ein Malverbot für den Maler. Also wir wollen hier nicht spoilern, also wer es noch nicht gelesen hat oder die Geschichte nicht kennt. Und daraus entwickelt sich dann eine Geschichte. Ja, es geht um Courage, um Humanismus, um Pflichterfüllung und wie verändern sich Menschen
Kunst,
in Diktaturen.
Es geht um Kunst. Freundschaft.
Ja, genau.
Nur geht sehr stark darum, inwiefern Freundschaft solche Krisen in Anführungszeichen überleben können oder nicht. Also viele Themen, sehr viele Themen angesprochen. Und wie gesagt, vor allem, was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ist die Bildsprache, die Sprache gefunden hat. Das ist ein großartig visueller Film. Ich freue mich sehr, wir zeigen danach auf der großen Leinwand in Cinemax 1.
Da gehört er auch hin.
Da gehört er auch hin, finde ich auch.
Unbedingt. Es ist ja auch immer so eine Frage, was sind die Highlights? Man kann natürlich das Heft nehmen und sagen, es sind alle Highlights, weil sonst hättet ihr sie ja nicht rausgeholt, also ins Programm aufgenommen. Aber gibt es irgendwas, wovon du sagst, so vielleicht auch irgendwas, was jetzt nicht so auf den ersten Blick sofort heraussticht, wovon du sagst, das ist der Film, den müsst ihr unbedingt sehen?
Also gibt es, wie du sagtest, sehr viele davon. Viele. Um ein paar zu erwähnen, ich persönlich habe neulich, den hat nämlich ein Kollege, Jens Geiger, hat einen koreanischen Film ausgesucht, der heißt The Scattered Night, Erstlingswerk. Ich glaube sogar ein Abschlussfilm von einer Filmhochschule in Seoul, Korea. Ein Film über eine Scheidung, eine Scheidungsgeschichte aus der Perspektive der zwei Kindern, vor allem aus der Perspektive der Tochter, die ist 10, die spielt alle Schauspieler an die Wand. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und es ist ein sehr rührender Scheidungsfilm, Familiendrama in dieser Gesellschaft, die ich persönlich sehr schlecht kenne, die koreanische Gesellschaft, die rüberkommt, das ist ziemlich kalt. Niemand nimmt sich in den Arm, niemand tröstet dieses kleine Kind. Es ist ein bisschen traurig und sehr dramatisch. Ganz toller Film, The Scattered Night heißt er.
Aber die Koreaner machen ja sowieso schon seit Jahrzehnten immer...
Korea ist ein großes...
Kim Ki-duk.
Korea ist ein ganz großes Filmland, gewinnen auch Preise und Cannes und Goldene Palme und so. Also ich würde sagen, das, was Frankreich in Europa ist, würde ich sagen, ist Korea ein bisschen im Fernosten. Ja, total. Dann gibt es, um ein bisschen näher an uns zu kommen, aus Ukraine, ein Film, der in Venedig einen Preis gewonnen hat, heißt... Atlantis. Und es ist eigentlich so eine Apokalypse. Ein bisschen, es spielt in Ukraine nach dem Krieg, wann immer es sein wird, in Donbass. Und wir sehen eine völlig zerstörte, ein zerstörtes Land, aber auch zerstörte Leute. Und für mich ist ein wichtiger Film, weil das ein Krieg ist, der hier nicht weit weg von uns stattfindet. Und wir reden ja kaum darüber. Es gibt so Peaks, da redet man, dann tauchen sie in der Presse auf und sonst ist da ein Krieg und keiner.
Dann ist der Klimawandel wieder wichtiger.
So ist es. Fridays for Future, was ja auch wichtig ist, aber Ukraine und Donbass vergessen wir alle. Und das ist ein Film, der das ein bisschen uns daran erinnert. Der heißt nochmal Atlantis und kommt aus Ukraine. Dann gibt es eine spannende Koproduktion aus Hamburg. Die Produzenten aus Hamburg produzieren ja viel mit ausländischen Produzenten und in diesem Falle, wie oft schon, mit Israel. Das hiesige Riva-Film hat zusammen mit einem israelischen Produzenten eine Musik-Rock-Oper verfilmt. Der heißt The Red Fields und ist durch und durch gesungen. Da geht es um den Palästinenserkonflikt, es geht um die religiösen Israel. Also de facto werden alle Probleme Israels durchgesungen.
Das klingt ja durchgesungen.
Großartig. Es ist großartig. Ja. Tolle Musik, tolle Schauspieler und es hört sich ganz gut an. The Red Fields.
Wir haben vorhin schon über Frauen gesprochen und dann müssen wir natürlich über eine Frau ganz besonders sprechen, die in diesem Jahr von euch mit dem Douglas Sirk-Preis ausgezeichnet wird. Nina Hoss. Also man fragt sich ja so ein bisschen, warum hat sie den nicht schon längst bekommen? Weil, ich gebe es ganz ehrlich, ich habe nochmal geguckt, Nina Hoss Filme, also da gibt es ja Jella, Barbara, irgendwie Wolfsburg. Und mir ist aufgefallen, ich habe mal so in der Vorbereitung gedacht, so was ist eigentlich mein Lieblingsfilm mit Nina Hoss? Und dann habe ich festgestellt, ich habe eigentlich gar keinen Lieblingsfilm mit Nina Hoss, weil ich die Filme oft auch gar nicht, also so Christian Petzold, Berliner Schule, die Filme mochte ich oft gar nicht so sehr, aber ich mochte immer Nina Hoss. Genau. Und Nina Hoss hat diese Filme immer zum Ereignis gemacht. Und
Nina Hoss ist eine der Schauspielerinnen, die jeden Film zu einem Nina Hoss-Film macht. Mhm. Und da gibt es wenig Schauspieler, Schauspielerinnen, die das schaffen. Mhm. Aber es ist so, das sind Nina Hoss-Filme. Egal, was wir davon halten, das war ein Nina Hoss-Film. Wir sind ganz stolz, weil wir dieses Jahr nicht nur den Preis an Nina Hoss vergeben dürfen, aber wir dürfen zwei Nina Hoss-Filme zeigen. Wir zeigen nämlich Pelikanblut, noch ein Hamburger Thema.
Ein Hamburger Film auch.
Hamburger Film von der Hamburger Regisseurin Katrin Gebbe.
Ja, mit 550.000 Euro auch von der Filmförderung gefördert.
Oh, also, du hast die Zahlen wirklich gut im Kopf. Sehr stark von Filmförderung Hamburg gefördert und wir haben Katrin Gebbes ersten Film damals Tore Tanz schon gezeigt, was auch ein großartiger Film war und jetzt ist die wieder da mit Pelikanblut. Und der zweite Nina Hoss-Film kommt eigentlich von einer Schauspielerin, Regie Ina Weise, die kennen wir eher als Schauspielerin, das ist ihr zweiter Regie und der heißt Das Vorspiel. Mhm. Noch ein Nina Hoss-Film halt. Also zwei Nina Hoss-Filme, das ist das erste. Das zweite, was man auch sagen soll oder kann, Nina Hoss ist wahrscheinlich die bekannteste deutsche Schauspielerin im Ausland. Wenn Leute im Ausland eine deutsche Schauspielerin nennen sollen, dann nennen sie sofort Nina Hoss. Mhm. Und mich erinnert es an frühere Zeiten, da gab es ja wirklich europäische Stars.
Ja, klar.
Und alle Palmer. Alle kannten Brigitte Bardot und Gina Lollobrigida. Mhm. Diese Zeiten sind um. Vielleicht die letzte, die noch da ist, ist Catherine Deneuve, die wirklich noch so ein europäischer Star ist, im wahrsten Sinne. Aber vielleicht ist Nina die nächste Generation. Und das würde uns alle gut tun, das würde dem europäischen Film gut tun, wenn wir mehrere solche Nina Hoss hätte.
Ja, sie hat ja, glaube ich, auch durch ihre Rolle in Homeland, die jetzt wahrscheinlich nicht ihre allerbeste Rolle aller Zeiten war, aber dadurch hat sie auch nochmal sehr viel Aufmerksamkeit im Ausland bekommen.
Selbstverständlich. Und Petzold, vor allem der Film Barbara war extrem erfolgreich im Ausland, in Frankreich vor allem. Und ja, Die ist ein Begriff geworden. Die ist auch ein Begriff durch das Theater, auch im Ausland. Ostermeier tritt ja oft als Gastregisseur und die Schaubühneproduktionen sind vor allem oft in Paris zu sehen und dadurch erschafft man sich auch einen Namen. Also all das, um zu sagen, wir haben uns auch gewundert, warum die Nachhaus bis jetzt den Preis nicht hat.
Es war dringend.
Höchste Zeit.
Höchste Zeit, dringend notwendig. Das können wir jetzt korrigieren.
So ist es.
Was wir natürlich auch noch, du hast Tickets mitgebracht für verschiedene Premieren, was ich ganz toll finde und vor allen Dingen für die heiß begehrten Tickets, für die ja viele Hamburger nicht kein Kapitalverbrechen, aber ein Kleinverbrechen auch begehen würden, also weil für die Eröffnung, ja, für den Eröffnungsfilm mit der anschließenden Party, also darüber freuen wir uns ganz besonders, die schenken wir euch nachher und wie das ganz genau funktioniert, also ihr müsst euch ranhalten diese Woche, normalerweise habt ihr immer eine Woche Zeit, aber jetzt müsst ihr sofort loslegen, wenn ihr Tickets für die Eröffnung wollt, unter radiohamburg.de sofort nachgucken, müsst ihr euch beeilen, denn Donnerstag geht es ja schon los und unser Eröffnungsfilm in diesem Jahr heißt Die schönste Zeit unseres Lebens. Und es ist eine französische Komödie mit alten Bekannten. Ne?
Genau, mit Fanny Ardant und Daniel Auteuil. Und eine bezaubernde Doria Tiller, heißt die neue, die neue Star, oder die neue Star im Film. Wunderbarer Film, Komödie, aber auch ein bisschen sentimental, eine Tränchen kann man sagen am Ende und so. Sehr schön, ich habe den Cannes gesehen und wenn ich ein Highlight in diesem Jahr in Cannes hatte, dann war die schönste Zeit unseres Lebens, La Belle Époque ist da französisch, das war mein Highlight. Da geht man so ein bisschen müde um 11 Uhr ins Kino und dann erlebt man, A, darf man lachen, was in Cannes nicht so oft vorkommt. Komödien sind rar bei den großen Festivals. Man kann lachen und es ist ganz ein wunderbares Erlebnis und das, dann habe ich gedacht, das muss ich unbedingt in Hamburg nach als Eröffnung haben und das hat dann auch geklappt.
Und das dann in der Kombination noch mit der Eröffnungsparty, die ja wieder im Élysée stattfindet. Also das ist ja, die sind ja mittlerweile legendär, ne? Diese Party.
Sind sie das? Das weißt du mehr als ich, weil ich sehe ja vor lauter Bäume gar den Wald gar nicht mehr. Ja. Aber das freut mich, dass es zu einer Legende geworden ist. Ja. Wir finden das auch schön, dass es so eine Tradition inzwischen ist. Mhm. Es ist seit vielen Jahren schon im Élysée Hotel und ja, schöne Party.
Es gab ja auch Jahre, ich erinnere mich noch sehr gut an ein Jahr, in dem du mal eine Ansprache gehalten hast im Cinemax und dann sagtest du so, wir haben eigentlich nicht genug Geld bekommen vom Senat, so viel, wie wir uns gewünscht Städten. Und deswegen findet die Premieren, also die Eröffnungsparty, diesmal im Levante-Haus statt. Und für jeden gibt es eine Laugenbrezel und ein Glas Wein im Pappbecher. Und alle dachten noch so, ja, haha, der Albert, ne? Wir kennen ja deinen Humor, du machst ja gerne mal einen kleinen, Ironie ist dir nicht fremd und machst ja einen kleinen Scherz. Und dann standen wir aber tatsächlich alle im Levante-Haus mit einer Brezel und einem Glas Wein. Da du schon mal hier bist, Albert, das Thema Geld ist ja jedes Jahr immer wieder ein aktuelles. Kriegst du denn genug Geld auch? Beziehungsweise ist es jemals genug? Was brauchst du, was kriegst du?
Genau, also es ist nie genug. Ich vermute, alle klagen auf verschiedene Niveaus, hoch oder niedrig. Also ich klage selbstverständlich auch, aber ich klage begrenzt, sagen wir es so. Wir haben von der Kulturbehörde, der Behörde für Kultur und Medien, wie sie jetzt heißt, eine schöne Erhöhung dieses Jahr gehabt von ungefähr 20%. Vielen Dank an Carsten Proster. Und das tut schon gut. Wir haben vor allem, das erklärt ein bisschen die hohe Zahl an Untertitelung, das ist unsere Hauptinvestition gewesen dieses Jahr. Da haben wir das meiste Geld reingepumpt, ganz einfach, weil wir das für wichtig halten. Aber ja, es gab schon wirklich schlimmere Jahre. Wir schaffen das irgendwie mit diesem relativ kleinen Etat. Der Etat insgesamt, also wir bekommen eine Zuwendung seitens der Stadt in Höhe von 850.000 Euro. Das klingt nicht so wenig, aber man muss immer das relativieren. München hat 3,75 Millionen. Das möchte ich nur gesagt haben, damit alle wissen, dass wir doch finanziell in ganz anderen Ligen spielen, aber ich finde, programmtechnisch sind wir mindestens genauso gut wie Sie.
Ja, auf jeden Fall. Wie bekommt man einen Star, also ich rede jetzt gar nicht von diesem Jahr, aber so generell, wie bekommt man einen Star nach Hamburg? Also man stellt sich, also jetzt mal ganz ehrlich, wie läuft das? Weil die Leute stellen sich ja vor, so ja, und der Film, und die mögen Hamburg so gern und dann kommen sie gerne. Das hängt ja von ganz vielen Faktoren
ab.
Und manche kriegen auch Geld tatsächlich. Ne?
Also es gibt, die Stars, die Geld wollen, da mussten wir leider passen, weil das Geld reicht nicht. Und ich finde auch nicht, dass man öffentliche Gelder dafür ausgeben soll.
Was das gibt ist man, jetzt was anderes. Was gibt man denn so für so einen Star aus, sage ich jetzt mal, so XY?
Also ich glaube, das geht von 2.000 bis 100.000. Aber ich bin in diesem Geschäft nicht drin, weil wir machen das nicht. Ende. Damit hätte ich auch ein großes moralisches Problem. Insofern, in diesen Liga spielen wir nicht. Es gibt sicherlich Festivals, die haben das Geld und die können das machen. Wir haben das Geld nicht, aber ehrlich gesagt, selbst wenn ich das Geld hätte, ich würde es nicht tun. Insofern, ja, entweder man zahlt Stars oder man hat Verleiher, die die Filme sowieso rausbringen wollen und die brauchen dann die Stars, um PR für den Film zu machen, und dadurch bekommt man über den Verleih den Star nach Hamburg. Es hat sich ja in den letzten Jahren so ergeben, dass immer mehr Stars nach Berlin gehen. Berlin ist die Medienhauptstadt geworden, sagt man. Und deshalb finden die meisten Premieren und Interviews und so weiter statt in Berlin. Also unsere Aufgabe ist es, diese 10 Tage im Jahr das Ganze nach Hamburg zu verlagern. Und das gelingt uns mehr oder weniger. Also das ist das, was wir versuchen, damit nicht alles in Berlin stattfindet.
Es gibt ja im Moment für jeden Festivalchef eine große Diskussion. Das ist eigentlich das Thema auf allen Festivals jetzt gewesen. Also wen darf man überhaupt noch einladen? In Cannes war es Alain Delon, der einen Preis bekam, der ja politisch nicht korrekt war, weil er in einer Talkshow sich frauenfeindlich geäußert hatte. In Venedig war es, wie gesagt, Roman Polanski. Albert, wie siehst du diese ganze Diskussion?
Sehr locker. Also ich finde, man muss irgendwie eine Trennung haben zwischen der Kunst und dem Künstler. Wir haben auch ein Panel dazu. Wir haben eine Diskussionsveranstaltung im Zelt während des Filmfestes, genau zu diesem Thema, inwiefern man das trennen kann und darf und muss. Ich finde, man muss. Es gibt sicherlich Leute, die das komisch in Anführungszeichen finden, dass ich den neuen Film von Woody Allen zeige. Aber wir leben in einer Rechtsstaat. Woody Allen wurde freigesprochen. Es gibt überhaupt keinen Grund, einen Woody Allen-Film nicht zu zeigen. Bei Polanski ist es in der Tat ein bisschen schwieriger. Er ist verurteilt und hat es nie abgesessen.
Also, er ist rechtzeitig hat das Land verlassen.
Ja, komplizierte Geschichte. Also so ist jeder Fall ist ein bisschen anders. Also Alain Delon hat sicherlich furchtbare Sachen in seiner Jugend und so weiter gesagt. Aber er hat ja niemanden umgebracht. Also, und schließlich ehrt man den Künstler Alain Delon und nicht die Privatperson Alain Delon. Also die Privatperson Alain Delon möchte ich wahrscheinlich auch nicht ehren, aber das muss ich ja auch nicht. Insofern, wir müssen aufpassen und wir müssen aufpassen, nicht zu politically correct zu werden, weil Gott, dann ist die Welt sehr kompliziert und dann kann man irgendwie die Hälfte der Kunsthalle raustragen, weil wer will noch Caravaggio gucken? Der hat auch mal jemanden umgebracht und Leonardo da Vinci und Pablo Picasso. Es hört gar nicht auf. Insofern.
Es gab Zeiten, in denen ging man davon aus, dass Künstler zwielichtige Gestalten sind, ja?
Also, ich glaube, die Künstler schaffen auch ihre Kunst, weil sie zwielige Gestalten sind und weil sie einen inneren Konflikt in sich haben und dann tragen sie so aus. Also das bringt viel mit sich und aber ich finde ja gut, dass eine Debatte stattgefunden hat oder dass die stattfindet, aber am Ende muss selbstverständlich jeder für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Muss ich zugeben, gerne den Roman Polanski-Film gezeigt, weil ich glaube, dass es ein großartiger Film ist.
Das ist ein guter Film. Also der ist über jeden Zweifel erhaben. Also,
absolut. Ja. Deshalb, ich finde, unsere Aufgabe ist es, gute Filme zu zeigen und nicht die moralische Oberkeule zu schwingen.
Da du schon mal gerade hier bist, Albert, wie wird man eigentlich Filmfest-Chef? Wie passiert das? Also
Gott, das ist schon so lange her.
Ohne also, zu weit auszuholen. Also,
ja, ich war mal Filmverleiher, ziemlich lange. Habe für ein amerikanisches Studio gearbeitet.
So haben wir uns kennengelernt.
Ich war bei 20th Century Fox. Danach war ich bei ein paar sogenannten Independence-Verleiher. Und irgendwann nach, ich glaube, 17 Jahre Verleiharbeit dachte ich so, jetzt reicht's. Irgendwie, da muss man viele Jahre Filme vermarkten, die man persönlich gar nicht so gut findet. Und dann hörte ich, dass mein Vorgänger Josef Wutz in Hamburg aufhört und ich habe mich beworben. Und die damalige Kultursenatorin hat das ausgeschrieben, es gab ein Verfahren und so weiter. Und siehe da, ich bin immer noch hier.
Ja, es ist ja auch, Gott sei Dank, also dein Vertrag ist ja auch verlängert worden. Ich glaube, im vergangenen Jahr war das.
Ja, und ich mache das noch. Jahre. Ich sage, ja, bis Ende 23 und dann war es das. Dann habe ich 20 Jahre gemacht und das finde ich, das ist so eine schöne Zahl, da kann man aufhören.
Also du hast das schon angekündigt, für dich auch innerlich.
Ich sage das überall und immer wieder, damit ich auch selber dran glaube, in 2023 das letzte Filmfest.
Und das ist dein letztes Wort?
Ja.
Da ist auch nichts mehr zu machen.
Nein, also, weil ich finde, das ist Anstand. Man muss, die nächste Generation muss ran. Ich habe das 20 Jahre gemacht. Ich gebe das sehr gerne weiter. Ich hoffe, dass die Stadt mir erlaubt, mitzureden, wer das übernehmen soll. Ich kenne das Filmfest am besten. Aber ja, 24 macht das schon immer. jemand anderen. Aber ey, es gibt noch 5 Filmfeste davor. Das ist jetzt nicht von morgen.
Wir müssen noch nicht traurig sein oder sentimental oder melancholisch. Also das sparen wir uns dann für 2023 auf. So. Immer größere Rolle auf Festivals spielen Serien. Das habt ihr aber nicht so sehr berücksichtigt, wie andere Festivals das machen.
Nein. Am Anfang, vor ein paar Jahren, waren wir mit die Ersten, die schon noch Serien zeigten. Inzwischen zeigen alle Serien. Insofern habe ich gedacht, ja gut, dann muss ich ja nicht mehr. Und ich finde, es gibt Serienfestivals, die nur das machen. Eine Freundin von mir macht das größte Serienfestival der Welt in der Stadt Lille in Nordfrankreich, hat Série Mania. Und da werden in der Tat eine Woche lang nur Serien gezeigt, verkauft, diskutiert. Also, und das ist so ein eigenes Geschäft geworden. Ich finde, Serien ist eine Welt für sich. Es ist ja eine ganz andere Erzählstruktur und auch ein ganz anderes Medium. Insofern haben wir verzichtet. Wir zeigen Fernsehen. Das haben wir immer gemacht, das zeigen wir weiterhin. Die klassischen 90 Minuten, da gibt es auch einen Preis für, den Hamburger Produzentenpreis. 25.000 Euro. Und das ist so unser Ausflug in der schöne Welt des Fernsehens. Sonst bleiben wir beim Film.
Aber guckst du eigentlich Serien?
Überhaupt nicht. Nee, tue ich nicht, aber das kann ich auch erklären. Ich gucke wahnsinnig viele Filme im Jahr und ich habe mir irgendwann überlegt, wenn ich auch noch Serien gucken würde, dann versinke ich in so eine fiktionale Welt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, das und auch ich bin auch so eine Suchtperson. Wenn ich was anfange, dann kann ich nicht aufhören. Insofern sehe ich mich schon nächtelang vor dem Fernseher sitzen. Nein, ich verzichte darauf. Ich gucke keine Serien.
Deswegen heißt dieser Podcast ja auch Weggesuchtet. Und ich sehe dann ja bei dir ich sehe da bei dir Gefahrenpotenzial. Weil genau. Ich hab das genauso. Hast du, sag mal, guckst du eigentlich nur Arthouse oder hast du auch mal zwischendurch so einen Superheldenfilm? Hast du irgendwas, hast du einen von den aus dem Marvel Cinematic Universe oder irgendwas dir mal angeguckt? Oder?
Nee, habe ich nicht. Also ich glaube, mein Bedarf daran wurde damals, als ich bei 20th Century Fox gestillt. Da habe ich die ganze Schwarzenegger rausbringen können und Terminators und wie die also alles hieß. Und das war es dann. Das ist gut so.
Das war ja wahrscheinlich auch eine Zeit, in der du sehr nah an diesen ganzen Schwarzeneggers und so dran warst. Ne? Also
ja, und es macht auch das Leben nicht leichter. Und wenn es ein Grund, also ein der Gründe, warum ich auf 20th Century Fox weggegangen bin damals, und das ist ein bisschen traurig, muss ich gerade eine Klammer aufmachen, weil die Firma in diesen Tagen gerade schließt.
Abgewickelt wird sozusagen.
Das wird abgewickelt. Ja. 20th Century Fox ist verkauft worden an Walt Disney. Disney, ja. Und die Firma gibt es nicht mehr oder bald nicht mehr. Was wirklich traurig ist, eine der berühmtesten Firmen und eine der berühmtesten Filmlogos der Weltgeschichte. Alle kennen die Fanfare von der Fox, die ist wirklich wunderschön. Genau. Und ein der Gründe, warum ich damals aufhörte, war, ich war für Presse und Marketing zuständig und ich merkte, wie vollkommen abhängig ich von diesen verschiedenen Stars war. Also mein Erfolg in meinem Job war quasi davon abhängig, ob Macaulay Culkin hieß er, glaube ich, der war 12 und spielte Kevin allein zu Hause, ob er 2 Interviews für Deutschland gibt oder nicht. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Mein Leben kann doch nicht von Macaulay Culkin abhängig sein. Und dann bin ich gegangen.
Ja, das ist auch auf die Dauer ganz ehrlich ja für alle Beteiligten. Also auch für uns Journalisten ist das ein Spiel, von dem man manchmal sagt, also den Kern lieben wir. Also wir lieben Filme, wir lieben das Kino, wir lieben auch vielleicht Interviews. Also wenn
aber
es
das Ganze rumherum.
Ein schönes Gespräch ist,
ja.
Aber das Ganze drumherum
ist sehr schwierig.
Ist manchmal sehr
unerfreulich, ja,
um es mal positiv zu formulieren.
Total unerfreulich, voller Eitelkeiten. Und ja, und man lebt in einer Welt von Agenten und Agenturen und ich wollte das nicht. Ich habe mir gedacht, nee, jetzt irgendwann warum? Und dann, ja.
Ich weiß, das ist sowas, was man sich eigentlich fürs Buch aufhebt oder was man ja auch nicht so gerne, also hast du irgendeine Anekdote noch für uns? Irgendwas, was du mal mit einem kapitalen Star erlebt hast? Was du uns jetzt unbedingt erzählen willst.
Also,
was unterhaltsam ist natürlich.
Ja, es ist schwierig, weil vieles darf man ganz ehrlich erzählen.
Ich weiß, ja, es gibt hier ganz viele
Sachen. Das wäre indecent.
Ja.
Aber es war schon lustig, Macaulay Culkin war damals wirklich 12, glaube ich, als er in Deutschland war, für Kevin allein zu Hause mit seinem kleinen Bruder und seinen Eltern. Und wir waren in Phantom of the Opera, das weiß ich noch, das hatte gerade Premiere gehabt hier in Hamburg. Mhm. Und vorher waren wir essen und ich habe noch nie jemanden gesehen, die so viele Austern essen konnten wie die Familie Culkin. Das hat mich zutiefst schockiert. Ich dachte, Austern isst man immer so 2, 3, 4. Ich glaube, wir hatten an dem Abend 70.
Und du kennst dich ja nun wirklich mit Austern essen, kennst du dich aus?
Ich esse keine. Aber das war schon lustig. Ja, okay. Vielleicht haben sie deswegen so viele Kinder, aber das, ja, das war so, daran, also man erinnert sich an die komischsten Anekdoten aus dieser Zeit und ich vermute, das ist heute genauso. Ich bin nur nicht in diesem Geschäft, ich bin in einem anderen Geschäft geworden.
Ich will jetzt keine Namen nennen, aber man kennt die Geschichten, man hört sie auch immer hintenrum, es werden spezielle Sorten Kaviar eingeflogen von irgendwoher und am Ende fährt der Künstler XY dann wieder ab, ohne diese Kaviar-Dose überhaupt jemals geöffnet zu haben, aber vorher hat er gesagt, ich sage kein Wort, bevor dieser Kaviar jetzt hier ist, ja, in meinem Privatflugzeug oder keine Ahnung. Also sowas passiert ständig. Ne?
Drogen war früher ein Problem. Ich hoffe, dass es inzwischen kleiner geworden ist. Mhm. Aber wo wir als Verleiher auch sehr stark sein mussten, weil wir teilweise dazu erpresst worden sind, Drogen zu besorgen. Und das wollten wir nicht, das können wir nicht, weil am Ende kommt mein Mitarbeiter oder ich irgendwo ins Knast und nicht derjenige, der es eigentlich haben wollte. Also all sowas ist problematisch. Ich hoffe, dass es inzwischen vielleicht das Thema hat sich vielleicht ein bisschen beruhigt. Aber es stimmt schon, die Allüren der Stars sind manchmal in der Tat komisch.
Ja, man hat das Gefühl, ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Tage, dass es gab früher wirklich Künstler, die zum Interview kamen und die völlig durch aussahen oder die noch auf irgendwas drauf waren, hatte man so das Gefühl, das hat sich komplett geändert. Also ja. Die sind so clean heute und so, da passiert, glaube ich, gar nicht mehr.
Vielleicht ein bisschen zu clean manchmal.
Ja, das ist aber ein anderes Thema. Ja, genau. Albert, es war sehr schön, dass du heute gekommen bist, dass du die Zeit hattest, obwohl es ja jetzt bald losgeht. Du bist ja jetzt wahrscheinlich sehr beschäftigt auch.
Ja, aber wir haben, das Programm ist draußen, der Ticketverkauf läuft, ist alles gut.
Hast du noch ein Thema, von dem du sagst, Mensch, hier, was ist mit Aust los? Warum hat er das nicht gefragt? Ja, was...
Ach, ich könnte noch 141 Werte Titel nennen, aber das erspare ich euch allen. Nee, guckt ganz viele Filme. Die meisten kann man ja nur bei uns schauen. Danach kommen sie nicht ins Kino.
Das ist das Tolle an Festivals und das erinnere ich auch noch aus der Zeit, als ich noch einfach nur Besucher war, also so auch als Teenager, dass man eben Filme hier sah, die nie wieder ins Kino kam. Man hatte einmal diese Gelegenheit, den zu sehen und davon zehrte man auch noch seit Jahren. Und das war ja auch der Kultfaktor, dass man, den hatten die anderen ja auch nicht gesehen.
Genau. Ne? Man ist ein bisschen Trüffelschwein, weil man muss in den ganzen, also die Trüffel sind da, kann ich euch versprechen. Man muss die nur suchen und finden und dafür lohnen sich Filmfestivals am meisten.
Albert, wir drücken die Daumen, dass auch dieses Jahr wieder ein sehr erfolgreiches Jahr wird und wir freuen uns, dass du da bist und wir genießen noch die Zeit bis 2023 und ich hoffe, wir sprechen uns dann im kommenden Jahr wieder.
Davon gehe ich aus. Danke sehr.
Vielen Dank. Und ich habe vergangene Woche gesagt, meldet euch, wenn ihr mal eine Serie habt, die hier noch nie vorgekommen ist, wenn ihr denkt, Mensch, der Aust, ja, was ist mit dem eigentlich los? Der redet hier über alle möglichen Serien, aber über die nicht. Und da habe ich dann folgende Nachricht bekommen von Bianca.
Hallo lieber Christian Aust, hier ist Bianca aus Isarbrook und ich habe mal eine Frage. Warum hast du noch nie irgendwas über The Handmaid's Tale erzählt? Mich würde das echt interessieren, denn ich habe jetzt die dritte Staffel hinter mich gebracht und bin über diese Staffel natürlich mehr als begeistert gewesen. Ich würde mich einfach mal freuen, wenn du darüber mal ein bisschen mehr berichten könntest.
Danke, liebe Bianca. Eine berechtigte Frage. Warum habe ich noch nie über The Handmaid's Tale gesprochen? Ein super Tipp. The Handmaid's Tale. Report der Markt. Die dritte Staffel ist gerade gelaufen, also beziehungsweise gibt es seit Anfang September on demand, also im Netz, läuft in Deutschland bei Magenta TV. Haben nicht so wahnsinnig viele, deswegen haben es auch nicht so viele gesehen. Deswegen ist der Tipp natürlich umso besser. Mit dieser Serie ist die Telekom, ich glaube 2017 war es, ins Streaming-Geschäft eingestiegen. Mit mehreren Emmys und Golden Globes ausgezeichnet. Ich glaube, allein Staffel 1 hat 8 Emmys gewonnen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Margaret Atwood aus dem Jahre 1985. Und ich bin vor allen Dingen darauf aufmerksam geworden, weil Elizabeth Moss die Hauptrolle spielt. Eine meiner Lieblingsschauspielerinnen und bekannt geworden ist sie mit ihrer Rolle als Peggy Olson in der grandiosen Serie Mad Men. Also wer die noch nicht gesehen hat, auch unbedingt angucken. Das Ganze spielt in einer finsteren Zukunft. Also Science Fiction ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Zukunftsvision, eine düstere, in der die Menschen durch Umweltkatastrophen und Geschlechtskrankheiten allgemein, also fast unfruchtbar geworden sind. Amerika wird von religiösen Fanatikern regiert und in dieser Diktatur werden Frauen brutal unterdrückt und als Gebärmaschinen missbraucht. Also es ist harter Stoff. Es ist wirklich so realistisch auch, dass es immer unter die Haut geht. Und es ist jetzt bestimmt keine Serie, bei der man sich so abends hinsetzt und denkt so, ach Mensch, hatte irgendwie so einen schlechten Tag, ja, ziehe ich mir nochmal ein paar Folgen The Handmaid's Tale rein. Also da muss man wirklich bereit dafür sein, aber es lohnt sich.
Vorher habe ich geschlafen, so haben wir es geschehen lassen. Als sie den Kongress abgeschlachtet haben, sind wir nicht aufgewacht. Als sie Terroristen die Schuld gaben und die Verfassung außer Kraft setzten, auch da sind wir nicht aufgewacht. Nun bin ich wach. Mein Name ist Desfred. Ich hatte einen anderen Namen.
Meine Damen, ich muss Sie entlassen. Das ist das neue Gesetz.
Sie mussten es so machen. Sämtliche Bankkonten und die Jobs, alles im selben Moment. Stell dir vor, was sonst an den Flughäfen los wäre.
Los, los, los! Bitte helfen Sie!
Ihr werdet den Anführern dienen. Und ihren unfruchtbaren Frauen. Ihr werdet für sie Kinder gebären.
Das Gute ist ja, wenn man so eine Serie später entdeckt, ist, dass man schon so ein paar Staffeln hat, die man gucken kann. Drei sind es, wie gesagt. Staffel 1 hatte noch 10 Episoden und jede weitere Staffel hat jetzt 13 Folgen. Finde ich klasse. Es existieren also bereits 36 Episoden und wie heute üblich führen da mehrere Regisseurinnen und Regisseure Regie. Ne? Es gab übrigens auch mal eine Kinoversion von The Handmaid's Tale, die kaum jemand kennt auch. Volker Schlöndorff hat das Ganze mit dem Titel Die Geschichte der Dienerin 1990 verfilmt. Immerhin mit Natasha Richardson, Faye Dunaway und Robert Duvall in einigen Rollen. The Handmaid's Tale, Report der Markt, also ein super Tipp von Bianca. Vielen Dank nochmal und ihr seht, es funktioniert. Ne? Also wenn ihr mir was schickt, wenn ihr sagt so, Christian, sprich bitte mal über diese Serie, dann werde ich das auch berücksichtigen, so gut es geht. Eine neue Serie, die Ende der Woche startet und die mit Spannung schon erwartet wird, ist die neue deutsche Netflix-Originalserie, wie es so schön heißt, also die selbstgemachte Serie Skylines. Deutsche Originalserie im Stil von Four Blocks. Nur ist die ganze Geschichte im Frankfurter Musik-Hip-Hop-Geschäft angesiedelt, wo die Grenzen zwischen Musikbusiness, Kriminalität und Drogenszene verwischen.
Adam, er ist wieder in Frankfurt.
Ardan ist sowas wie eine Legende, war damals bei der Brigade.
Er ist der Bruder von Khalifa, dem Rapper.
Ich höre keinen Rap.
06, 06, 9, Frau! Die Banken kratzen an dem Boden.
Ihr habt Skyline Records aus dem Keller rausgeholt und guckt, wo wir sind.
Wie komm ich an euch?
Und wenn ich aufpasse, dann ist das Ganze ganz schön
wichtig. Du machst krasse Beats. Du brauchst Leute, die dir helfen, aufs nächste Level zu kommen.
Skylines, die neue Netflix-Serie, schmutzige Geschäfte im Musikbusiness. 6 Episoden sind es geworden und im Zentrum steht ein Hip-Hop-Produzent. Und es spielen auch echte Hip-Hopper mit. Also die, ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin da bei deutschem Hip-Hop, hört das bei mir dann bei den Fantastischen Vier irgendwann auf. Aber es spielen Leute mit wie Azad, so Legenden oder auch Cello oder Olexesh, die sich selber spielen. Es gibt aber dann auch, wie gesagt, echte Schauspieler in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel Richie Müller oder Perry Baumeister. Und das hat natürlich manchmal seine Schwächen, weil also wenn Hip-Hopper sich selber spielen, kann man sich vorstellen, da sind so einige Fallstricke dabei, sind halt keine Schauspieler, aber insgesamt funktioniert es dann am Ende doch. Also auch wenn es voll von Klischees ist manchmal, aber das ist ja in Four Blocks auch nicht anders gewesen. Ist nicht mein Genre, also Four Blocks mochte ich auch nicht so sehr, nicht weil es schlecht war, sondern weil mich diese Subkultur oder diese Welt einfach nicht so interessiert. Aber wer Four Blocks mochte, wird garantiert auch Skylines mögen. Von mir gibt es für Skylines eine 3. Und es kam gerade eine Meldung rein, die ich euch nicht vorenthalten will. Sky hat gerade angekündigt, dass ab November, also ab 4. November ganz genau, immer montags 20.15 Uhr Sky die neuen Episoden der neuen Serie Watchmen zu sehen sein werden. Watchmen basiert auch auf einem sehr erfolgreichen Comic, wurde schon mal verfilmt. Im Jahre 2009 war ein ziemlicher Flop. Zack Snyder hat damals Regie geführt, obwohl der Film wirklich gut war. Also visionär, tolle Bilder. Jetzt also die Serie zu The Watchmen und Showrunner ist Damon Lindelof. der auch schon The Leftovers zum Beispiel gemacht hat oder Lost. Das sind so Serien, die sehr populär waren, die er gemacht hat. Und jetzt kommt The Watchmen. Also bisher war noch nichts zu sehen. Es soll irgendwann ein Screener rausgeschickt werden. Und sobald ich den gesehen habe, werde ich euch natürlich erzählen, ob das komplett in die Hosen gegangen ist oder ob es sich lohnt, ab 4. November The Watchmen auf Sky Ticket zu sehen. Was passiert diese Woche im Kino? Da startet ein Film, in dem auch jede Menge Knete steckt. Und zwar, okay, ich konnte mir diesen Karlauer einfach nicht verkneifen, im wahrsten Sinne des Wortes, Shaun das Schaf 2, UFO-Alarm von den Wallace & Gromit-Machern. Und wer dieses Genre kennt, der weiß ja, dass das Ganze, dieser ganze Film eigentlich nur aus Knetgummi besteht, gemacht von der legendären Knetgummi-Animationsfirma Aardman aus Bristol.
Shaun ist zurück und bekommt überraschenden Besuch. Oh,
Lola.
Und der ist nicht von dieser Welt. Doch fern von ihrer Heimat gerät sie schnell in Schwierigkeiten. Um Lula nach Hause zu bringen, müssen sie gemeinsam die Schurken überlisten.
Also ich war da mal in Bristol bei Aardman, ich weiß gar nicht mehr für welchen Film, ich glaube es war Pirates oder so, konnte mir das da alles mal angucken und es ist wirklich unglaublich, was sie da alles aus Plastilin und Knete und ich weiß gar nicht, was sie da alles verwenden, formen und gestalten und da machen sie alles mit sehr viel Liebe, kleine Waffen und Bücher und eben alles, was dazugehört. Und es ist vor allen Dingen unheimlich aufwendig, denn das Ganze wird ja Bild für Bild im sogenannten Stop-Motion-Verfahren gemacht. Das heißt, jede kleine Bewegung, da muss das Bild wieder komplett verändert werden, also in eine bestimmte Richtung, unglaublich aufwendig. Und ich bewundere die Kollegen, also ich hatte bestimmt nicht die Geduld dazu, aber was dann am Ende dabei rauskommt, ist ja immer wieder ganz toll. Jetzt auch Shaun das Schaf 2, UFO-Alarm mit diesem typischen Wallace & Gromit-Humor auch und sehr britisch ist es auch wieder geworden. Ich sag mal, wer Wallace & Gromit liebt, der verliebt sich auch in Shaun das Schaf 2, UFO-Alarm und deswegen bekommt der Film von mir eine 2. Und es fehlt noch am Ende eine wichtige Literaturverfilmung, ein ganz großes Projekt von Warner Brothers. Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers Der Distelfink mit Nicole Kidman, Ansel Elgort und Finn Wolfhard, den ihr vor allen Dingen aus Stranger Things kennt und der gerade eines so der hippen, aufstrebenden Talente ist. Finn Wolfhard ist gerade ganz heiß in Hollywood, jetzt zu sehen in der Verfilmung von Der Distelfink.
Wir versuchen nur, die Puzzleteile zusammenzusetzen.
Was weißt du noch von dem Vorfall?
Das gefällt mir sehr.
Sieh dir diesen Plan an. Wo warst du, als es passiert ist?
Weg hier, alle raus!
Ich erinnere mich nicht.
Hast du jemanden gesehen, als du zu dir gekommen bist?
Ja.
Was haben diese Leute gemacht?
Sie waren tot.
Es geht um einen Teenager, der seine Mutter bei einem Anschlag im New Yorker Metropolitan Museum verliert und um ein kostbares Gemälde. Und 2013 war das ein Weltbestseller, war auch in Deutschland sehr erfolgreich. In den USA ist der Film bereits spektakulär gefloppt, also man spricht von Millionenverlusten. Liegt jetzt aber wirklich nicht unbedingt am Film. Also der ist nicht schlecht geworden, aber es wollte ihn einfach nur niemand sehen. Ne? Also manchmal ist es ja so, Zeitgeist oder die Leute interessieren sich gerade für irgendwas anderes. Der Distelfink bekommt von mir insgesamt eine 3. Und dann haben wir noch die dritte Regiearbeit von Ralph Fiennes. Den kennt ihr als Lord Voldemort aus den Harry Potter Filmen oder als M aus den James Bond Filmen. Und sein neuer Film heißt Nureyev, The White Crow. Und es geht um den legendären russischen Balletttänzer Rudolf Nureyev.
Wir freuen uns sehr, Sie in Frankreich begrüßen zu dürfen. Es ist das erste Mal seit dem Krieg, dass das berühmte Kirov-Ballett aus Leningrad im Westen gastiert.
Haben Sie heute auch getanzt?
Hätte ich getanzt, hätten Sie es bemerkt. Rudolf Nureyev.
Das war überwältigend.
Vielen Dank.
Ist es denkbar, dass wir gemeinsam zu Abend essen?
Behalten Sie ihn im Auge. Eigentlich sollen wir nicht mit Ausländern reden, nicht mit ihnen ausgehen. Nicht mit ihnen essen.
Hast du keine Angst?
Monsieur Nureyev, glauben Sie, Sie kehren eines Tages nach Russland zurück?
Ich glaube, dass ich nie wieder in mein Land zurückkehren werde.
Haben Sie davon gewusst?
Nein.
Es geht hier um einen Angriff auf die Sowjetunion.
Nureyev, The White Crow ist jetzt bestimmt nicht der Film des Jahres geworden, aber sehr ordentlich. Es ist so gepflegte Unterhaltung, ja. Und wenn man sich das für das Thema interessiert, dann ist es natürlich auch ganz spannend, bekommt von mir eine 3. So. Und das war's auch schon wieder mit Weggesuchtet. Es geht immer schnell, ne? Wir hatten viele Themen drin, aber gerade das, ne? Also, da vergeht die Zeit immer besonders schnell, finde ich. Ja, und jetzt liegt hier vor mir noch ein Stapel Tickets, die Albert Wiederspiegel, Filmfestchef Hamburg, mitgebracht hat. Danke, Albert, nochmal an dieser Stelle. Und die möchte ich euch unbedingt schenken. Und zwar geht es los mit den Tickets für die Eröffnung am Donnerstag für Filmfest Hamburg. Und es ist ein bisschen komplizierter diese Woche, weil die Tickets ja für verschiedene Tage sind im Laufe des Filmfestes. Und es geht eben los mit den Tickets für den Auftakt und der anschließenden Premierenparty, die verschenken wir bis Donnerstag 10 Uhr und dann müsst ihr euch mal unter radiohamburg.de schlau machen, wann die weiteren Premieren stattfinden. Die werden dann auch jeweils zu den Premieren verschenkt. Deutschstunde, die Weltpremiere mit Tobias Moretti und Ulrich Nöten, Pelikanblut mit Nina Hoss oder Sorry We Missed You, der neue Film von Ken Loach. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr die Tickets bekommt, die ihr gerne hättet. Ihr wisst ja, ich freue mich, wenn ihr euch meldet, wenn ihr mal erzählt, wie es war im Kino oder auf den Premieren. Und ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und auch viel Spaß mit den neuen Serien. Vielleicht guckt ihr euch The Handmaid's Tale an oder Skylines, die neue Netflix-Serie. Wir hören uns kommende Woche wieder. Ich werde diese Woche noch aufs Filmfest nach Zürich fahren, also von Hamburg nach Zürich. Und im nächsten Podcast wird das Filmfest Zürich auch eine Rolle spielen. Da werden auch viele Stars erwartet. Kristen Stewart, Kate Blanchett, Roland Emmerich wird auch kommen. Also das wird auch eine spannende Geschichte. Bis kommende Woche, macht's gut und passt auf euch auf.